Sportfreunde, in der heutigen Folge wird es ziemlich nostalgisch. Denn zusammen mit meinem heutigen Gast, Sportkommentator Friedrich Harder, schwebe ich in alten Erinnerungen wie Kassettenaufnahmen, die Bundesliga-Konferenz im Radio und im Videotext beim Fernsehen. Warum all das? Das erfahrt ihr in der neuesten Folge. Außerdem erfahrt ihr, welche Beziehung und Verbindung Friedrich zum Schiedsrichterdasein hat und wie er auf die Schiedsrichter im Fußball blickt. Das und noch vieles mehr gibt es in der neuesten Folge Sportfreunde mit Friedrich Harder. Zur Info, die Folge mit Friedrich Harder habe ich im Februar 2025 aufgenommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Herzlich willkommen, Friedrich, im Podcast Sportsfreunde. Bin mega froh, dass du hier dabei bist und freut mich sehr. Du bist Sportkommentator, Fußballkommentator bei The Zone. Richtig? Stimmt das?
Ja, das ist korrekt. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr, hier zu sein. Genau, ich bin bei The Zone im Prinzip seit deren Gründung, möchte man fast meinen, Ticken danach. Zwei Tage nach dem Launch, glaube ich, bin ich gekommen.
Oh,
2016. Und und irgendwie habe ich mich durchgemausert und bin jetzt als Kommentator, Moderator, Reporter und all das.
Alles in einem sozusagen, oder?
Ja, genau.
Und wie bist du dazu gekommen? Also warum gerade dir dieser Beruf, warum Sportkommentator, Reporter, und was du gerade gesagt hast?
Ja, gute Frage. Also im Prinzip, ja, mein Gott, früher Fußballfan ohne Ende. Die Wochenenden waren bestimmt durch Fußball, sei es selber spielen als kleines Kind oder dann irgendwie Radio hören irgendwann und irgendwann dann auch Fernsehen gucken, wenn man es denn durfte. Also so hat sich es im Prinzip immer weiterentwickelt. Also das Wochenende war und ist bestimmt durch die Bundesliga. Und da hat sich es dann bei mir in den Kindheits- und Jugendtagen auch irgendwie so entwickelt, dass ich sehr viel Spaß dran habe an dem, was die Kommentatoren vor allen Dingen damals noch im Radio ein so geliefert haben. Und das fand ich schon immer faszinierend. Und dadurch hat sich es entwickelt. Dann hatte ich die Möglichkeit, während der Schulzeit noch in ein Praktikum zu gehen beim Norddeutschen Rundfunk, beim Radio. Und darüber dann irgendwie immer wieder so Leute kennengelernt, weitere Praktika folgten und schlussendlich seit 2016 bei The Zone. Und dort jetzt aber auch nicht als Kommentator angefangen oder so, keineswegs, also weit davon entfernt. Hab dann aber Probekommentare machen können und sozusagen immer weitere Schritte gehen dürfen.
Mega cool. Du hast bei NDR angefangen. Kommst du aus dem Norden oder woher kommst du?
Ja, genau. Ich bin gebürtig aus Hamburg. Dementsprechend war das dann relativ naheliegend. Und aufgewachsen so am Stadtrand von Hamburg, schon in Schleswig-Holstein. Und schöne Ecke. Sehr, sehr schöne Ecke, der Norden.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich kenne es ein bisschen. Also nicht den hohen Norden, weil meine Verwandten kommen, Familie kommt aus Hannover. Und da sagt man ja so immer, von der See gesehen, weit im Süden. Und von den Alpen aus im hohen Norden. Irgendwo dazwischen.
Aber man sagt da gleichzeitig, dass die das klarste Deutsch sprechen. Also
das ist so, ja.
Als wir noch ein bisschen weiter oben.
Definitiv. Das habe ich schon öfters gehört, wenn ich gesagt habe, Verwandtschaft von mir kommt aus Hannover. Ah, das ist doch die Ecke, wo das klarste Hochdeutsch gesprochen wird. Wo ich dann immer sage, ja. Aber es hat, glaube ich, auch ein bisschen traurigen Grund, weil das Plattdeutsch, was da der Dialekt ist, einfach immer weniger gesprochen wird, ne?
Das ist richtig. Also mein Vater kann es noch so ein bisschen. Der konnte das von seinem Vater, der konnte das sehr gut. Dementsprechend habe ich mal so ein bisschen was gehört. Wir hatten mal in der Grundschule auch mal wie solche kleinen Kurse, aber nur wirklich im ganz, 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 ganz minimalen Bereich, dass man was gehört hat.
Ja.
Nie, dass man es selber sprechen konnte. Also wirklich weit weg davon. Aber mein Vater konnte das immer ganz gut.
Ja, mein Großvater konnte es ziemlich gut, der Vater meiner Mutter.
Die Generation.
Genau. Und du hast es auch gemerkt, wenn Geburtstagsfeier waren irgendwie und du warst da und dann ist zu später Stunde irgendwann nach dem dritten, vierten Schnaps, wurde es dann plötzlich plattgesnackt unter den älteren Herrschaften. Und es war schon lustig, das auch zuzuhören und ein bisschen was mitzukriegen. Aber also ein paar Wörter kann ich und du verstehst ein bisschen, aber wirklich sabbeln kann ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Hast du denn einen Fußballverein, der dir am Herzen liegt, der wo du vielleicht Mitglied, Fan oder was auch immer bist?
Ja, also ich glaube, es ist relativ klar, dass jeder über irgendwelche Spieler und Vereine irgendwo hingekommen ist.
Mhm.
So, bei mir ist das jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter, weil ich komme aus dem Norden, aber bin jetzt kein HSV oder St. Pauli-Fan gewesen früher. Also ich habe schon Sympathien für die Vereine im Norden. Das heißt, dass ich sage, natürlich freue ich mich, wenn die irgendwie erfolgreich sind. Aber ich meine, das ist jetzt auch durch den Job schon so, dass man das auch hier und da immer weniger, beziehungsweise logischerweise dann auch, wenn man im Job tätig ist, komplett ablegt. So. Dadurch, dass ich früher in kleinen Kindheitstagen Torhüter war, war damals halt mein Idol Oliver Kahn. So, das war natürlich dann so der Name im Prinzip und der Typ auch irgendwie. Es ist nicht so, dass ich vom Auftreten her jetzt ähnlich agiert hätte wie Oliver Kahn oder auch jetzt ähnliche Sprüche raushauen würde wie er. Aber das war im Prinzip so, ja, in ganz kleinen Kindheitstagen mein Vorbild. Und dann war natürlich logischerweise der Schützenwechsel Bayern nicht weit, was natürlich auch so ein bisschen merkwürdig ist. Mein Vater war damals eher so in die Richtung Mönchengladbach. Und ich glaube, wenn man das aus den früheren Zeiten nimmt, dann wäre das jetzt nicht unbedingt naheliegend gewesen. Ja, aber dementsprechend hat er sich dann, glaube ich, irgendwann auch gefreut, wenn der FC Bayern erfolgreich war und dann der Hausfrieden sozusagen. Also ich dementsprechend als kleiner Junge dann auch immer relativ glücklich da saß, wenn im Bundesliga-Radio oder in der Sportschau der FC Bayern erfolgreich war. So hat sich das im Prinzip entwickelt. Und ich habe es weitergegeben an meinen Bruder. Der hatte dann gar nichts mit Mönchengladbach am Hut sozusagen, sondern bei dem war das dann auch der FC Bayern. Und ja, so hat sich das im Prinzip entwickelt. Aber ich sage es gerade schon, also ich glaube, für den Job selber musst du es sowieso ausblenden können. Bei mir kommt so eine gewisse Neutralität eh schon daher, dass ich so in Jugendtagen dann angefangen habe, sehr intensiv zu Schiedsrichtern. Ja, ich finde, das ist ein super interessanter Bereich und ja, mag ich extrem gerne. Ich habe es dann leider irgendwann nicht mehr so sehr verfolgt, weil ich dann am Wochenende auch, dadurch, dass ich dann irgendwann als freier Mitarbeiter auch beim Norddeutschen Rundfunk so ein bisschen mit in der Senderassistenz und Regie arbeiten durfte, weniger am Wochenende Zeit hatte. Aber das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Mein Bruder verfolgt das noch intensiver und wir tauschen uns immer wieder aus, auch wenn es darum geht, wie so die einzelnen Schiedsrichter sich in den Spiel getan haben und geschlagen haben, besser gesagt. Und vor allen Dingen natürlich auch, wenn ich mal eine Regelfrage habe, ich versuche mal relativ viel selber auf dem Zettel zu haben, aber dann ist er sozusagen mein erster Anspielpartner. Deswegen die Neutralität ist auf jeden Fall immer gegeben und spiegelt sich so dann auch in der Familie wieder und Zentan sein sowieso und dann bei der Arbeit ist recht.
Könntest du denn dann ein Bayern-Spiel oder hast du schon ein Bayern-Spiel kommentiert, wo du dich ein bisschen zurückhalten musstest oder nehmen musstest, weil du gedacht hast, eigentlich würde ich jetzt eher den Daumen drücken oder so?
Nee, also ich habe Bayern-Spiele schon kommentiert und ich finde, es gehört auch dazu, dass man, wie gesagt, die komplette Neutralität besitzt, wenn man da rangeht. So, ich meine, jeder von uns kam irgendwie zum Fußball oder zu welcher Sportart auch immer. Also bei mir ist zusätzlich neben Fußball noch Basketball eine Sportart, die ich sehr gerne mag. Und man kommt ja durch Spieler, durch Vereine oder wie auch immer, durch Erfahrungen und Erlebnisse zu einem jeweiligen Verein. Und ich finde aber schon, dass man das auf jeden Fall ablehnen kann, weil sonst kannst du nicht ehrlich sein und sagen, ich setze mich da ins Stadion oder wohin auch immer und darf dieses Spiel kommentieren. Und das kriege ich auf jeden Fall getrennt. Also ich glaube nicht, dass mir jemand da vorwerfen könnte, dass ich da keine Neutralität zeigen würde. Es liegt auch, wie gesagt, an diesem Schiedsrichter-Dasein, selbst wenn ich dann früher als junge Bayern-Spiele geguckt habe oder so oder auch generell weiterführend dann Bayern-Spiele geguckt habe und vielleicht mal intensiver drin war. Irgendwie diese neutrale Brille, ich weiß nicht, durch diese Schiedsrichterei konnte ich immer wieder aufsetzen und musste mir dann selber auch sagen, ja, nee, das stimmt, da hat der Schiri schon recht oder da waren die anderen dann halt irgendwie besser oder das hat gefehlt oder wie auch immer. Und das entwickelt sich, wie gesagt, über die Jahre auch weiter. Dementsprechend würde ich sagen, nein, keineswegs, dass ich mich da irgendwie jetzt besonders oder mir besonders Gedanken vorher mache und sage, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwie zu sehr in eine Richtung tendiere. 0,0. Das, glaube ich, kriege ich irgendwie ganz gut hin und ganz gut getrennt.
Du hast vorher gerade gesagt, dass du dich auch mit deinem Bruder schiedsrichtertechnisch auseinandersetzt bzw. austauscht. Wie schwierig ist es für dich, Dinge wie Handspielregel, VAR und so weiter nachzuvollziehen bzw. vielleicht auch ein Stück weit zu akzeptieren, dass es jetzt so ist, wie es ist? Meine VAR ist ein Riesenfeld, das ist so, aber es ist ja auch ein Bereich, wo es wie gespalten ist. Die einen sagen, es macht den Fußball fairer, es macht den Sport fairer und die anderen sagen, boah, ich habe so keinen Bock, jedes Mal wieder drei Minuten zu warten nach einem Tor, ob das jetzt ein Tor ist und so und es macht den Fußball kaputt. Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass ich tatsächlich, würde ich sagen, relativ wenig bis gar keine Probleme habe, regeltechnisch das nachzuvollziehen und auch auf dem Platz zu verstehen, was der Schiedsrichter auch sagt. Also beim Kommentieren ist es schon so, dass relativ schnell mein Blick auch immer dahin geht, was zeigt der Schiedsrichter an, weil du daraus relativ viel ablesen kannst, was die Entscheidung ist. Oder auch zu Richtung Assistenten oder so zu schauen. Also das fliegt bei mir schon relativ schnell das Auge dann auch in die Richtung der Schiedsrichter. Ich würde sagen, dass ich dahingehend eigentlich relativ wenig Probleme habe. Und wenn ich mal irgendeine Situation falsch deute, mich das auch wirklich tatsächlich ärgert, weil es so mein eigener Anspruch ist, auf dahingehend dann auf dem Punkt zu sein. Weil die Regeln nun mal dazugehören, so zu Sport, zu jedem Sport. Und sollte man auch verstehen, ob man das jetzt in so exzessiver Weise macht, wie bei mir, dass ich sage, ja, ich habe halt auch irgendwie Faible für die Schiedsrichterei, dann interessiert es mich vielleicht nochmal ein bisschen mehr als manch anderen, das ist da vollkommen in Ordnung. Die Regeln an sich gehören dazu. Genauso wie jetzt der Videoassistent dazugehört. Ich finde, in einigen Bereichen hat er das Spiel verbessert. Ich glaube auch, man muss aufpassen, dass man es nicht zu verkompliziert. Und ja, natürlich ist es irgendwie nervig, wenn man das Gefühl hat, man sitzt da 3, 4, 5 Minuten. Aber in den seltensten Fällen ist es wirklich so lang, weil es wird extrem viel einfach schon im Hintergrund und sofort gecheckt. Und sowieso wird ja jede Situation gecheckt vom Videoassistenten. Also ich hatte die Möglichkeit mal auch an einem Samstagabend während des Bundesligaspiels im Kölner Keller, wie man so schön sagt, mit dabei zu sein und mir das mal anzugucken. Sowieso die Kommunikation auch zwischen dem Schiedsrichter auf dem Feld und dem Videoassistenten ist schon spannend, aber auch, dass wirklich sich jede Situation angeguckt wird im Hintergrund. Weil es passiert ja durchgehend etwas auf dem Fußballfeld. Da muss jeder Zweikampf überprüft werden, jede Armbewegung und alles Mögliche. Also es wird so, so viel gecheckt während eines Spiels, was man gar nicht mitbekommt. Und man kriegt dann erst wirklich diese finalen Momente auf dem Platz mit, wenn halt der Schiedsrichter das Spiel unterbricht oder abwartet. Und natürlich kann es hier und da länger dauern, aber wie viel überprüft werden muss, weil die Angriffsphase lang ist, weil da vielleicht eine Abseitsposition noch 3 Pässe vorher bestand, womöglich, oder noch 2, 3 Zweikämpfe sind, die du überprüfen musst, dann ist ein Ball, der hin und her geflippert ist. Dementsprechend ist es auch nachvollziehbar für mich, dass es eine gewisse Zeit dauert. Ich kann aber auch verstehen, wenn Leute im Stadion sitzen und sagen, boah, ich habe jetzt gerade gejubelt, jetzt muss ich warten und entweder darf ich nochmal jubeln oder nicht. Bin vielleicht frustriert und das dauert mir hier alles viel zu lange. Das kann ich alles nachvollziehen. Und in mancherlei Hinsicht sage ich auch, hey, hier dauert es mir jetzt zu lange bei vielleicht auch klaren Situationen. Aber ich kann, wie gesagt, die andere Seite nachvollziehen. Ich finde nur einfach, wir dürfen nicht, oder die Schiedsrichter dürfen nicht, und es ist eigentlich auch nicht deren Anspruch, so würde ich das zumindest mal sehen, nach Foulspielen, nach Situationen suchen, sondern wirklich, wenn etwas da ist, dann ist etwas da. Ich hoffe, dass diese halbautomatische Abseitslinie, die es in der Champions League schon gibt, die in der Bundesliga eingeführt wird, dass die das Ganze auch nochmal beschleunigt. Wir sehen auch in der Champions League, dass es hier und da länger dauert, wenn es wirklich so um knappe Situationen geht, weil der hin und her flippert, viele Leute in einem Pulk sind sozusagen auch, dann kann das auch mal dauern, aber es beschleunigt das Ganze auf jeden Fall. Ich finde es spannend, die Geschichte in der Bundesliga und die generell ja ausgeweitet wird, dass die Schiedsrichter auch dann ihre Entscheidung kommunizieren. Ich finde, das ist eine gute Sache. Ich finde, es sollte dann nicht so steril sein, sondern es könnte ja auch noch eine Info zusätzlich kommen, warum, nicht nur was wurde gecheckt und was das Resultat, sondern auch warum, ohne natürlich jetzt zu sagen, der Schiedsrichter muss dann einen Monolog halten über mehrere Minuten und mir alles irgendwie dezidiert runtererzählen. Aber wenn es so kleine Situationen sind, wenn es vielleicht auch eine Situation ist, die für den Zuschauer nicht sofort ersichtlich war, dann hilft es auf jeden Fall, den Spieler zu benennen, die Aktion zu benennen. Ich glaube, bei der allerersten Situation in der Bundesliga, bei der es der Fall war, es war, glaube ich, ein Spiel in Leverkusen, da ging es halt um eine Aktion, die nicht unmittelbar vor dem Tor war, sondern eine Abseitsposition vorher, glaube ich.
Ja.
Es ging so um eine Strafform, eine
Strafstoßentscheidung. Ja, genau.
Abseitsposition.
Die habe ich jetzt auch gerade gedacht, ja, genau.
Genau, und das fand ich nämlich gut gelöst, dass der Schiedsrichter gesagt hat, hey, die Abseitsposition im Vorfeld war es vom Leverkusener Spieler, deswegen kein Strafstoß, dann ist das für die Leute nachvollziehbar. Und ich kann auch verstehen, dass man noch nicht alle Bilder auf die Videoleinwand haut, weil das in manchen Stadien mehr funktioniert als in anderen. Es entwickelt sich weiter. Es ist, glaube ich, immer schwieriger für die Schiedsrichter, weil sie immer mehr Sachen beachten müssen. Es ist ja auch nicht so, dass die an die Sache rangehen und von Natur aus sagen, ja, und ich habe jetzt Bock, wirklich jedem der 70.000 zu erzählen, was jetzt hier gerade meine Entscheidung ist, während wahrscheinlich 68.000 davon wirklich komplett konträrer Meinung sind und die Elk-Leute auf dem Platz dann auch noch. Also es ist ja nicht deren Anspruch, so im Mittelpunkt zu stehen. Ich meine, das war früher immer die erste Devise, du sollst am besten eigentlich nicht auffallen. So. Und die Schiedsrichter müssen automatisch, dadurch, dass wir so viel technische Weiterentwicklung haben, müssen sie immer mehr auffallen. Ich glaube nicht, dass sie dahin wollen. Ich glaube, dass sie es aber so entwickelt. Ich finde aber nur abschließend, es darf jetzt auch nicht zu verkompliziert werden und nicht zu viel werden insgesamt. Weil ich meine, der Sport ist immer noch so schön, wie er ist. Und man muss nicht alles immer ändern. Gilt für Schiedsrichterei, gilt für Wettbewerbe und alles Mögliche.
Also Stichwort Champions League, ne?
Aber auch nicht alles. Ja, obwohl ich muss sagen, da zum Beispiel tatsächlich, diese Liga-Phase hat echt brutal viel Spaß gemacht.
Dafür, dass es so viel Kritik gab vorher und gesagt, oh ja, weiß nicht, habe ich ganz viel dann jetzt im Nachhinein gehört von Sportjournalisten, von Podcastern, von Leuten, die gesagt haben, ey, mega geil, weil du hast endlich auch mal richtig interessante Spiele, nicht erst im Viertelfinale, sondern schon in der Liga und die Großen müssen sich noch mehr anstrengen, um überhaupt in die Playoffs oder in die besten 8 zu kommen und so. Das macht schon viel spannender, oder? Also
und auch hinter der, ja, absolut. Also ich fand die Ligaphase echt interessant. Nun lag es natürlich auch daran, dass manche große Vereine wirklich auch Probleme hatten. Man kann es dann trotzdem auf gewisse Art und Weise wieder einfangen oder auffangen, besser gesagt. Du hast wirklich schon, wie du sagst, hochklassige Duelle auch in der Ligaphase. Der Turnierbaum, der dann folgt, ich glaube, das ist so das einzige Fragezeichen, was man noch setzen kann, der jetzt schon fix war, relativ früh. Wir haben auch wirklich gute Duelle gegeneinander. Ich meine, Leverkusen hatte die Wahl, entweder Bayern oder Real Madrid, meine ich. Das ist jetzt nicht unbedingt so einfach, wenn du unter die ersten 8 kommst, was eigentlich ein Vorteil sein soll. Also dementsprechend, da ist vielleicht so ein bisschen noch Verbesserungspotenzial, aber an sich finde ich eigentlich diese Veränderung cool. Klar, du hast dann 2 Spiele mehr in der Ligaphase, als es vorher der Fall war, aber es entwickelt sich es irgendwie immer weiter. Ich finde nicht, dass jetzt die Champions League ein Problem ist. So diese Anzahl der Spiele ist ja auch immer so ein großes Thema, da muss ich jetzt keine wirkliche Meinung zu haben. Also ich find den Champions-League-Wettbewerb wirklich interessant und das zeigt auch so, wenn man sich einmal zurücknimmt und nicht direkt ob alles meckert oder über alles meckert, dass es vielleicht auch was Schönes sein kann so im nächsten Moment. Aber es ist natürlich auch jedem selbst überlassen. Wenn jemand sagt, oh, mir hat das nicht viel Spaß gemacht und ich fand es vorher eigentlich geil mit den ganzen verschiedenen Gruppen und so in den Rückspiele 6 Spieltage, ist auch vollkommen fein. So hat jeder seine eigene Meinung.
Ja, jeder, das ist auch Geschmackssache am Schluss und aber ich glaube schon, wie du sagst, es hat schon auch viele Vorteile jetzt mit den Spielen und es wird auch interessanter und die Mannschaften müssen jetzt sich auch ein Stück weit mehr darauf einstellen, dass es halt nicht reicht, theoretisch nicht reicht, nur 4 Spiele richtig gut zu spielen und dann, ey, wir sind eh schon durch, die anderen 2 Spiele schicken wir die B-Mannschaft, weil wir sind eh schon durch. Das ist auch ein bisschen weniger Wettbewerbsverzerrung, wenn es mal plakativ sagt, jetzt so in dem Sinne, ne? Was war denn dein erstes Spiel, das du kommentiert hast?
Mein erstes Spiel war Basketball Champions League.
Oh,
Freiburg gegen Chilona Guba. Das Ganze in Polen stattgefunden. Ich war nicht in Polen, sondern wir haben es aus der Box in München kommentiert. Ich hatte die Möglichkeit, relativ frühzeitig, als ich angefangen habe, Probekommentar zu machen. Im Basketball habe ich es gemacht, weil auch damals mir empfohlen wurde, hey, probier's doch mal im Basketball, da kennst du dich doch auch aus und du hast so Spaß daran. Im Fußball haben wir schon so viele Leute, im Basketball versuchen wir ein Team aufzubauen mit NBA, mit internationalem Basketball. Vielleicht wäre das ja was für dich. Probier's doch einfach mal aus und dann hören wir da mal rein, so ungefähr. Und dann habe ich mich nachts einmal nach einer Schicht noch hingesetzt und 15 Minuten von den NBA Finals aus dem Jahr zuvor kommentiert. Ich habe das File immer noch. Wenn ich es mir jetzt mal anhöre, das kann man sich eigentlich anhören und ich finde es schon spannend, dass wirklich dann man da raushören konnte anscheinend, ja, derjenige hat Potenzial, auch wenn da noch viel zu tun ist. Wenn ich das heute so abliefern würde, ich glaube, da würde jemand jeder sagen, wer ist denn der Trottel? Aber ich fand's cool, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde und das war dann auch relativ zügig direkt 2016 mein erstes Spiel. Und dann eine Nacht oder einen Tag später, dann die Nacht, Donnerstagnacht, hatte ich mein erstes NBA-Spiel sofort mit den Chicago Bulls. War das, ich weiß nicht mehr genau, gegen wen es ging, aber ich weiß noch, dass es ein Game-Winner war von Dwayne Wade von der halbrechten Seite, der damals bei den Bulls gespielt hat, kurze Zeit. Das war auf jeden Fall eine krasse Woche irgendwie so. Und dadurch hat sich dann weiterentwickelt, irgendwann die Möglichkeit bekommen, im Fußballbereich Spiele zu machen und so wurde es immer mehr und die Leidenschaft für Basketball und Fußball hat sich dann da widerspiegeln dürfen.
Und was war dein erstes Fußballspiel, das du kommentiert hast?
Boah, das ist jetzt wiederum eine gute Frage. Ich kann mir so gut dieses erste Spiel überhaupt merken. Aber das erste Fußballspiel ist eine gute Frage. Ich habe damals in der Chinese Super League kommentieren dürfen.
Spannend, ne?
Wir hatten natürlich auch viele internationale spannende Ligen sowieso. Ist eine gute Frage. Ernst, Fußballspiel weiß ich jetzt nicht. Muss ich immer noch mal rausfinden. Ich kann mir immer dieses erste Basketball oder das erste Spiel überhaupt merken mit Basketball. So, dass, weil das so prägend war in dem Moment.
Kann ich mir vorstellen, ja. Wenn du so überlegst, du hast jetzt gerade so gesagt, du hast dich natürlich entwickelt und von der ersten Aufnahme bis jetzt, was sind so die wichtigsten Steps, Learnings, die man als jetzt im Bereich Kommentieren in der Entwicklung macht oder machen muss? Was muss man da, wie entwickelt man sich im Bereich Kommentieren?
Ja.
Klar, vielleicht die Stimme und die Stimmlage und je nachdem vielleicht auch das Spiel lesen, wenn es jetzt nicht das aufregendste Spiel ist, dass entsprechend auch die Stimme ein bisschen nicht so rumeifert. Aber gibt es auch andere Bereiche, die wichtig sind, die man in der Zeit lernt oder lernen muss?
Ja, also bei mir war es immer so, dass ich versucht habe, mir von anderen Leuten so Dinge abzugucken, in Anführungsstrichen. Also dadurch, dass ich eh extrem viel gucke. Ich habe immer extrem viel Radio gehört. Ich habe die Bundesliga-Konferenz im Radio immer geliebt und tue es auch immer noch. Und da kann man sich von so vielen, so hochqualifizierten Kommentatoren, sei es jetzt im Radio oder im Fernsehbereich, halt viel abschauen. Genau das Gleiche, dadurch, dass ich viel NBA-Basketball geschaut habe, Originalkommentar, dass ich mir auch von solchen Leuten immer gerne was abgeschaut habe. Und das verpackt man dann, glaube ich, so unterbewusst auch in den eigenen Kommentar, die Art und Weise zu kommentieren. Am Anfang wird immer gesagt, ja, du musst deinen eigenen Stil finden. Und das sagt irgendwie jeder. Und ich habe immer gedacht, ja, wie muss ich mir jetzt irgendwie aufschreiben, wie ich ein Spiel kommentieren werde? Oder wie entwickelt sich sowas? Und das Wort Entwicklung ist tatsächlich das Richtige. Durch viele, wirklich viele Spiele, durch bei mir tatsächlich sich Sachen rausziehen bei verschiedenen anderen Leuten, die es einfach wirklich richtig gut machen, so entwickelst du dann tatsächlich eine Art und Weise zu kommentieren. Ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, offen sein, auch für das, was andere Leute machen, offen sein dafür, dass man auch selber Dinge mal schlecht macht. So, ich glaube, das steht völlig außer Frage. Dann extrem wichtig für mich ist Vorbereitung. Du willst ja auf jede Eventualität vorbereitet sein und solltest also ich versuche in ein Spiel reinzugehen und selber das Gefühl zu haben, egal was passiert, egal wer eingewechselt wird, ich habe zu jedem irgendwie alles da. Ich habe die Infos zu dem Verein, welche Geschichten sind aktuell und gibt es vielleicht hier und da noch eine lustige Anekdote zu Spielern. Ich meine, das, was wahrscheinlich jeder sagt, was sein Anspruch ist, aber ich finde, das sollte schon auf jeden Fall der Anspruch sein. Also sich reinzusetzen in ein Spiel und zu sagen, oh, jetzt gucke ich mir das mal an. Hochachtung vor all denen, die das können und alles im Kopf haben. Bei mir war es in der NBA zum Beispiel so, dass ich das Gefühl hatte, die ganzen Geschichten, weil ich so viel lese und so viel mitbekomme, die habe ich irgendwie im Kopf und trotzdem schreibst du dir das ja auf und beim Basketball dann nochmal viel mehr mit Statistiken und Zahlen und allem Möglichen. Also es war im Prinzip mal gefühlt nachts dann auch ein Battle zwischen den NFL und NBA-Kommentatoren, wer mehr Zahlen auf dem Zettel hatte, weil bei denen ist es ja komplett irre, wie viele Leute im Kader sind, also wie viele Zahlen sie dann da mit abliefern müssen oder auch Zettel haben müssen, finde ich völlig absurd. Aber du kannst dich ja auch tot suchen in so einer Statistik.
Es geht auch irgendwann too much, ne? Also irgendwann ist
ja, ja. Genau, und das ist im Prinzip das Nächste. Ich habe so viel dann stehen auf meinen Zetteln oder auch im Kopf oder sowas und wirklich über die Zeit auch dieses Gefühl zu entwickeln, was nutzt du davon, beziehungsweise wie wenig nutzt du eigentlich davon? Und damit auch klarzukommen. Weil man geht aus dem Spiel raus und denkt sich, und jetzt habe ich irgendwie nur zwei Storys gebracht und war sonst immer nur am Spiel. Ja, aber eigentlich ist das Richtige, weil das Spiel, was da unten stattfindet, ist das, wovon es leben soll. Und das finde ich einfach extrem wichtig. Man muss ein Gefühl haben für das Spiel. Auch da kommentiert jeder unterschiedlich und das macht es ja auch aus, dass du unterschiedliche Stile hast. Und das kann dem einen mehr gefallen, dem anderen weniger gefallen. Ich mag es extrem gerne und da habe ich mir, glaube ich, schon ein bisschen was abgeguckt von einem, ja, also Vorbild vielleicht so gesagt, derjenige kennt mich nicht. es ist Mike Breen aus den USA, der kommentiert Basketball für ESPN und auch für die New York Knicks. Und ich mag seinen Stil zu kommentieren extrem gerne. Die Art und Weise, wie er mit seinen Co-Kommentatoren arbeitet, wie nah er am Spiel dran ist. dieses Gefühl dafür, Emotionen stehen zu lassen im richtigen Moment, das liebe ich einfach. Und ich glaube, dass ich davon relativ viel unterbewusst versucht habe und versuche auch weiterhin in meinen Kommentar mit einzubringen. Ich mag es gerne, mit den Emotionen zu arbeiten, die stehen zu lassen, wenn man das Gefühl hat, ey, hier passiert gerade ein besonderer Moment. Du willst versuchen, nicht ganz tot zu quatschen, die Szene. Das ist mir relativ wichtig. Gleichzeitig versuche ich, nah am Spiel zu sein, diese Emotionen und diesen Aufbau auch von Schnelligkeit in einer Situation irgendwie so mitzunehmen. Ich glaube, das habe ich versucht, vom Basketball dann auch mit rüber zu transportieren in Fußball. Es gelingt mal mehr, mal weniger gut. Ist ja auch klar. Und auch das mag vielleicht manchen Leuten nicht gefallen, weil sie sagen so, hey, das ist mir dann zu radiolastig, weil du zu nah am Ball bist und zu viel diese Szene begleitest in dem Fall. Versucht dann gleichzeitig trotzdem auch viel Stille beizutragen, also ob man im Moment dem Spiel zu gehen, das Ganze dann mal, wie sagt man, so schön atmen zu lassen. Also ja, dann ist es tatsächlich schwer zu sagen, so auf was ist der größte Fokus gelegt. Ich versuche nah am Spiel zu sein. Ich glaube, ich habe relativ wenig Geschichten, die ich im Spiel bringe, die mich wirklich wegführen von den 90 Minuten im Fußball, sage ich jetzt mal. Weil ich das viel zu spannend finde, was da unten auf dem Platz passiert. Und klar kann es 0-0 sein ohne Chancen und du versuchst da irgendwas noch rauszulesen in taktischer Natur. Auch das darf ja nicht zu übertrieben sein, weil dafür haben wir erstens bei The Zone zumindest in der Regel oftmals Leute neben einem sitzen, die mehr als qualifiziert sind, um die taktischen Veränderungen viel, viel besser lesen zu können als ich. Das kann, ich versuche mir sehr viel von denen wirklich abzugucken und zu lernen und das Fußballspiel nochmal auf andere Art und Weise zu verstehen und das selber dann auch mit umzusetzen. Aber das ist primär deren Hauptaufgabe, das zu tun. Und wenn man es alleine macht, dann versucht man es natürlich mit einzubinden. Aber du kannst auch ein Spiel nicht als Kommentator komplett durchanalysieren während der 90 Minuten. Erstens kann einem auch, glaube ich, wenn man es in Ruhe schaut, viel mehr auffallen, als wenn du in dem Moment wirklich das Spiel kommentierst. Wie gesagt, da sind Leute, die sind auf praktischer Ebene noch mal viel, viel weiter als ich. Die können das dann noch mal dezidiert das Ganze behandeln und betrachten. Und dann bist du dafür da, auch dieses Spiel zu kommentieren, zu begleiten. Und vor allen Dingen, ich glaube, was ich irgendwie so am wichtigsten finde, während dieser 90 Minuten interessiert eigentlich jeden, was da unten auf dem Platz passiert. Und nicht, was du jetzt erzählst. Du solltest jetzt keine falschen Sachen sagen. Das wäre relativ wichtig. Und natürlich ist es schon so, wenn man als Zuschauer sitzt, und ich meine, ich hatte es ja früher selber ja oder immer noch, auch wenn ich am Fernseher sitze, dass natürlich der Kommentar desjenigen oder derjenigen einen bewegt, einen mitnimmt, einen reinzieht ins Spiel oder auch gleichzeitig einen ärgern kann. Das ist ja vollkommen normal und verständlich. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es einfach wichtig, als Kommentator selber zu sehen, du bist in dem Moment eigentlich nicht der Wichtigste, sogar relativ unwichtig. Du bist ein Teil des Ganzen, ohne Frage. Aber was die da unten auf dem Platz machen, plus die Leute, die die Atmosphäre schaffen, um einen herum, das ist eigentlich das, wovon das Spiel lebt. So. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was deine Anfangsfrage war, weil ich, glaube ich, so dermaßen dürfte.
Mega interessant.
Zuerst habe ich gefragt, was wichtig ist für einen Kommentar, oder?
Genau, zur Entwicklung, genau. Aber das ist
mehr Sachen reingeworfen, ich weiß aber gar nicht mehr, was ich gesagt habe, dass das jetzt alles so Sinn ergeben hat. Die finden irgendwie, glaube ich, relativ abgedriftet.
Macht nichts. Ich habe zwei Dinge haben mich jetzt erinnert an Aussagen von Leuten, die auch schon hier im Podcast waren. Zum Beispiel.
Ja, du bist ja schon sehr, sehr große Kommentatoren bei dem Podcast. Also das sind.
Definitiv. Also das war.
Unfassbar.
War immer eine ganz, ganz große Ehre, ob es jetzt Marco Hagemann war oder Jonas Friedrich oder Herrn Reif. Also das ist immer. War eine riesen Ehre mit den. Ehre mit denen über sie und ihren Beruf und wie sie drauf gucken, sprechen.
Und das, um dich ganz kurz unterbrechen zu können, oder falls ich das darf. Das finde ich halt so spannend. Es gibt so viele, so unfassbar gute Leute, die einen Job ausüben. Und da zählen die drei dazu, beziehungsweise vielleicht ausgeübt haben, weil Marcel Reif dann jetzt nicht mehr kommentiert, glaube ich, sondern viel als Experte.
Richtig, als Experte und mit seinem eigenen Podcast bei Bild, genau.
Und die haben halt alle auch so viele unterschiedliche, wirklich herausragende Qualitäten. Und deswegen sage ich zum Beispiel auch bei uns bei The Zone, wir haben wirklich echt viele richtig gute Leute. Da gibt es Leute, die sind halt sprachlich gewandter als ich, zum Beispiel, die wirklich richtig gut sind. Da gibt es Leute, die mit Sicherheit noch vom Fußball-Fachverständnis in taktischer Natur weiter sind. Und du kannst dir von all denen auch immer wieder versuchen, etwas zu ziehen. Und trotzdem sollte man natürlich auch schauen, dass man eben nicht jemanden komplett kopiert, weil du bist dann schon auch so dein eigener Typ. Und das sollte sich auch widerspiegeln, dass du dich jetzt nicht veränderst in der Art und Weise, wie du ein Spiel kommentierst. Am liebsten kommentiere oder will ich ein Spiel kommentieren, so wie ich es gucke. Dass es nicht 1:1 vergleichbar ist, ist logisch. Aber von der Art her, von dem Typ, der du bist, das kann man und sollte man, glaube ich, nicht verstecken. Auch in so einem Kommentar, das sollte das Gleiche schon sein. Und trotzdem immer wieder auch offen sein für echt das, was andere Leute immer geliefert haben und auch immer noch liefern.
Ja. Ich zum Beispiel, ich habe auch so wie du als Kind schon Sportträume geguckt und wenn es irgendwo ging, live Fußball geguckt und im Radio und so weiter. Also für mich war zum Beispiel als Kind der eine absolute Legende, weil ich seine Stimme so unfassbar gut fand und wie er das gemacht hat, Werner Hansch. Der zum Beispiel einfach von seiner Stimme schon allein, so eine ganz spezielle Stimme fand ich und auch wie er das dann auch rübergebracht hat und später und heute auch Frank Buschmann, Gloria Spitz-Sommerfeld, Jonas Friedrich, deswegen, das war mir da auch eine riesen Ehre, mit ihm einen Podcast aufnehmen zu dürfen, weil ich ihn ja auch praktisch, wenn ich jetzt Sky gucke am Wochenende, jedes zweite Wochenende in einer Konferenz höre oder so. Und
ja.
Ich finde, jeder von ihnen hat eine ganz eigene, wie du gesagt hast, eine eigene Art, die ihn einzigartig am Schluss macht. Und
das macht es ja aus, ne? Dass nicht jeder gleich ist. Ja. So. Und auch nicht jeder das Spiel gleich kommentiert. So. Also, weil sonst wäre es ja dann irgendwann vielleicht auch langweilig.
Immer monotonig.
Genau, nochmal, es ist nicht das Wichtigste, derjenige, der das Spiel kommentiert, aber natürlich ist ein Teil des Ganzen.
Ja.
So, und oder diejenige, die das Spiel kommentiert, aber natürlich ist ein Teil des Ganzen. Und deswegen macht das schon auch was aus, auch in der Art und Weise, wie man es dann schaut. Und du hast gerade so die Namen gesagt, dass bei mir war es wirklich prägnant, die ganzen Radiokommentatoren. Also ich habe immer die NDR2 Bundesliga-Show gehört. Ab 15 Uhr und dann irgendwann, als man das dann über Livestreams abmachen konnte, natürlich beim WDR Liga Live dann über Livestreams gehört und dann alles Mögliche, aber beim NDR, bei NDR2 war das dann schon so das Prägnanteste. Und als ich dann irgendwann ein Praktikum machen durfte dort und auch als freier Mitarbeiter später in die Sportredaktion beim NDR reingerutscht bin, bei 90.3 war das, so ein Hamburger Lokalradio. Aber irgendwie auch so die Leute dann zu sehen, deren Stimmen du ja eigentlich nur kennst.
Das ist krass, ne? Das fühlt sich so, ja.
So verrückt und wirklich cool. Und diese Bundesliga-Konferenz im Radio, ich habe mir die früher auf Kassette aufgenommen. Hast du jetzt nur bis 18 Uhr die eine Seite dann oder ab 15:30 dann ab Anpfiff, aber gerne auch schon die Vorberichte eigentlich. Und dann reicht immer eine Kassettenhälfte für die erste Halbzeit, für den ersten Teil der Sendung und dann die zweite Kassettenhälfte für den zweiten Teil der Sendung. Und dann ist mir zum Einschlafen, das war jetzt wirklich mal zu klein, aber nicht vor 2 Jahren gewesen. Hat oftmals gereicht, dass ich zur Halbzeitkonferenz dann irgendwie eingeschlafen bin und halt die eine Kassettenhälfte gereicht. Aber ich habe es geliebt, die Bundesliga-Konferenz und mit Uwe Bahn als Moderator da und was für Legenden auf von den Stimmen her, was für Stimmen die alle haben, die dann über Jahre hinweg wirklich einen da auch begleitet haben und alles. Und dann sieht man das erste Mal, also so prägnante Stimmen, natürlich aus der kompletten Republik, weil die haben ja dann überall hingeschaltet und so, aber auch aus dem Norden dann, also ich weiß nicht, so Rolf-Rainer Gex hatte zum Beispiel eine Stimme, unfassbar, und dann hast du also so verschiedene Leute, die selbst jetzt noch zum Teil kommentieren, die wirklich, wirklich prägnante Stimmen haben und so, das war schon echt cool.
Ich kann mich auch noch gut erinnern, wenn wir von der Schweiz nach Hannover in die Ferien gefahren sind zur Familie und es ist ein Samstag gewesen meistens, dann habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, so jetzt ist fertig, jetzt ist 15 Uhr, schalten wir bitte NDR oder irgendwas ein für die Fußballkonferenz und dann, ich glaube, eine der größten Stimmlegenden ist Sabine Töpperwien, zumindest für mich. Also das sind, wie du sagst, das sind Stimmen, die vergisst man nicht und wenn man dann wie du die dann auch noch persönlich treffen kann oder mit denen arbeitet irgendwann und die dann trifft als Person, denkt man, Okay, so siehst du also aus. Deine Stimme kenne ich, aber.
Weißt du, was witzig ist? Ich war letztes Jahr beim Spiel Leverkusen gegen Bremen, als die Leverkusener Meister wurden. Und zwei Reihen vor mir hat Armin Lehmann fürs Radio kommentiert. Auch so eine dieser Stimmen, die unfassbar prägnant ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass er mich nicht kannte. Das ist auch vollkommen richtig so. Aber ich habe ihn erkannt und ich habe Foto-Selfie mit ihm gemacht. Und direkt bei uns auch in die Gruppe gestellt, aus der Heimat von Leuten. Und ja, weil das natürlich so prägend in der Kindheit, hier Konferenz im Radio. Und, oder Alexander Bleik aus dem Norden auch oder so. Also ich könnte jetzt gefühlt jeden Namen, glaube ich, noch aufzählen aus den Konferenzen von früher. Ich habe einen wirklich richtig guten Kumpel hier, den ich auch aus Hamburg noch kenne, der mit mir zusammen bei DAZN arbeitet. Und manchmal bettelt man sich auch so mit den Namen der Konferenzkommentatoren von früher und so. Und weil der es auch geliebt hat und liebt, Tom Kirsten heißt er. Und ist wirklich witzig. Also, ja, aber so hat jeder unterschiedliche Zugänge dazu. Und bei mir war es halt wirklich Bundesliga im Radio und dann natürlich die Sportschau. Und manchmal auch gerne dann, was natürlich der Klassiker früher war. Und ich versuche es jetzt hin und wieder mal, wenn ich einen Samstag frei habe, noch hinzubekommen, zu sagen, ich lasse mich mal überraschen. Keinerlei Info und dann schaltest du um 18:30 Uhr die Sportschau ein.
Ja.
Ich habe die Saison, glaube ich, schon zweimal geschafft, zu sagen, ich
Nicht zu
mache
gucken, keine Ergebnisse, gar nichts und man kennt du es nicht.
dann geht es in die Sportschau und so. Das ist ja wie früher, ne? So, dass du ja einfach vorher nicht wusstest, außer du hast, und das ist auch so eine Verbindung zu früher, Videotext gelesen.
Oh ja.
Das ist so,
Ja.
absolut klasse.
Mit dem Sternchen, wenn du das Spiel noch lieb und so. Genau.
Ja, genau. Ich hab einen Kumpel aus der Heimat. Das ist, glaube ich, der größte Videotext-Liebhaber, den ich jemals kennengelernt habe. Also, es ist so Weltklasse. Der konnte dir auch immer sagen, auf welchen Seiten alles war. Ich meine, das konnte ja, glaube ich, jeder früher
Ja,
sagen.
ja.
Aber der hat das jetzt noch manchmal, dass der wirklich lineares Fernsehen hat, um dann nochmal Videotext zu lesen. Aber du kannst natürlich auch online irgendwie Videotext lesen und sowas. Aber der macht jetzt noch manchmal Videotext an, weil es einfach auch so ein geiles Gefühl ist und irgendwie so zurücktransportiert.
Nostalgie, Nostalgie. Also,
Ja, wenn Nostalgie ist das Wort.
ich hab's mal, ich nehme meinen Vater ab und zu noch hoch, wenn er Teletext einschaltet. Ich denke, ah, Junge, also Teletext, also wieso? Auf der anderen Seite, wenn er dann das durchklickt und so, dann fragt er mich so, wo sind die Bundesliga-Ergebnisse? Ich so, 2-5-1. Wo ist Zweitliga? 2-6-3. Wo ist die Tabelle? 2-6-6 oder 2-5-5, je nachdem, erste oder zweite Liga. Also das hat man einfach auch intus. Das sind so Zahlen, die vergisst man.
Ja, und dann halt vor allen Dingen auch so geil, dass du halt früher oder so, also früher, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir beide jetzt ultra alt werden oder so.
Aber wir haben,
Aber
müssen wir früher sagen, ja.
ja, genau. Und dass du dann immer warten musstest, bis dann die erste Seite wieder kam. So, du musstest halt einfach warten. Das ist so geil. Irgendwann konntest du ja dann auch weiter schalten nach rechts und links, dass dann diese zweite Seite, dritte Seite kam, die zu blättern wurde. Aber ich fand das, also jetzt drüber nachdenke, das ist so geil eigentlich.
Guter alter Teletext.
Schade für jeden, der nicht mit Videotext aufgewachsen ist.
Ja, Videotext, Alex. Schade auch für jeden, der nicht weiß, was eine Kassette ist, wo er diese geile Geschichte hat. Ich komm nicht. Das wird mir jetzt bleiben. Könnte man das noch machen? Ich würde es noch machen. Erstmal Kassette aufnehmen und dazu Axel.
Ich bin echt gespannt, ob die noch irgendwo liegen, weil es war wirklich. Ich habe viele Kassetten aufgenommen, wirklich viele Kassetten aufgenommen. Und am geilsten war natürlich dann letzter Spieltag, vorletzter Spieltag, wenn du dann schon im Prinzip in der zweiten Halbzeit ab 16:35 Uhr war das früher so. Jetzt ist es, glaube ich, auch schon später, wahrscheinlich hat sich die Richtlinie geändert, aber früher war es ab 16:35 Uhr, dass du noch einen Song gehört hast und dann fing die Schlusskonferenz an für die zweite Halbzeit am 30. Spieltag. Und das ist natürlich Weltklasse. Heute hast du ja auch die Möglichkeit, komplette Konferenz durchzuhören, online und so, auch total geil. Aber ich muss trotzdem auch sagen, dass wenn ich zum Beispiel bei Radio war am Samstagnachmittag, dass ich dann nicht den Online-Stream mehr anhöre, sondern ich gehe auf den NDR2-Livestream der Sendung. Weil es, finde ich, so viel ausmacht, dieses ganze Flair, dass du, ob man Musiksong dazwischen hast und alles. Und dann der Moderator von rechts nach links schaltet und wie auch immer. Und das Geilste, wenn früher um 16 Uhr Nachrichten waren, Und Uwe Bahn oder irgendwann dann Martin Roschitz, das war jetzt die bei NDR2, oder irgendwann auch Moritz Kasseletz, wenn die dann in die Nachrichten abgegeben haben, aber primär war es halt damals in der Zeit noch Uwe Bahn, und dann um 16.03 Uhr wieder übernommen haben und als nächstes Wetter und Verkehr kommt und man im Prinzip gehofft hat, dass Uwe Bahn als erstes sagt, das Wetter gleich. Weil dann wusstest du, da ist ein Tor gefallen, dann kommt dieser Tor, ich denke, dieses Hörspür, wie auch immer, und dann sagt er dir, was für ein Tor gefallen ist. Das war das Geilste. Die ganzen Nachrichten über hast du gewartet, diese 3:30, ob er womöglich gleich sagt, das Wetter bleibt. So, und dann hat er das Tor als erstes abgelöst und dann wurde die Wetter hinterher gemacht und so. Und ich fand das überragend, das war so geil einfach. Und ja, also Fußball oder Bundesliga im Radio ist für mich irgendwie auch so, vom ganzen Flair her, next level.
Das ist dann noch eine schöne Disziplin, ne?
Diese Emotionen transportieren zu können, ohne dass ich sehe, ist etwas, was wirklich, wirklich Kunst ist. Und auch da gibt es Leute, die das herausragend machen, vielleicht Leute, die man weniger gerne hört. Oh mein Gott, das ist total zu ängstlich in jedem Bereich. Aber wenn ich früher Bundesliga im Radio gehört habe, du wirst mitgenommen, dir wird ein Bild gemalt und du kannst auch selber dir dieses Bild weitermalen. Und meinetwegen kannst du dann in der Sportschau überprüfen, so ungefähr. Aber du kannst es auch einfach so in deinem Kopf lassen. Das war früher schon geil. Also, ja, Bundesliga im Radio ist Kunst. Und ich finde es sehr schön, dass es immer und immer weiter
immer noch gibt, ne? Und das ist wirklich, ja.
Das ist so wichtig. Also, ja. Echt cool.
Ja, gerade weil halt nicht jeder Pay-TV hat, nicht jeder Sky und The Zone und sich alles leisten kann oder will. Das ist ja auch noch eine andere Thematik, dass das ja heutzutage leider Gottes gefühlt musst du irgendwie drei Streaming-Plattformen oder drei Abos haben, um alles zu gucken. Ich zum Beispiel in der Schweiz könnte jetzt nicht The Zone Champions League gucken, weil das in der Schweiz nicht ist. Also gucke ich über Blue gucke ich dann Champions League mit den Schweizer Kommentatoren, Moderatoren und auch
ist er nicht sogar Marcel Reif?
Genau, wollte gerade sagen, Herr Reif ist auch, du auch, hä? Herr Reif ist auch ab und zu Marcel Reif, der als Experte und er kann auch Schweizerdeutsch, weiß ich von ihm. Ich habe ihn dann auch gefragt, so, warum reden denn die Experten, die Moderatoren untereinander alle Schweizerdeutsch, aber sie werden Hochdeutsch angesprochen, sie können doch Schweizerdeutsch. Und dann meinte er nur, ja, das wollen die so. Ich mache das so, das, was verlangt wird, aber ich könnte schon. Und er hat auch spannenderweise auch gesagt, er findet es fast unfair, er hat nicht unfair gesagt, ein anderes Wort, aber er findet es komisch, dass die Kommentatoren, die Schweizer, das Hochdeutsch sprechen sollen. Weil für sie das eine Fremdsprache ist mit Dialekt bzw. Einschlag. Und warum lasst er die nicht Schweizerdeutsch reden? Wäre eine spannende Geschichte. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, würden halt dann auch viele, je nachdem, wenn du da im Tessin bist oder in Westschweiz, wo du halt nicht Hochdeutsch oder nicht Schweizerdeutsch regelmäßig hörst, dann vielleicht abschalten bzw. sagen, ich verstehe nichts. Ne? Aber finde ich einen spannenden Aspekt, meine. Schweizerdeutsch kommentiere, das wäre schon sehr lustig, muss ich schon sagen.
Wäre ich völlig raus. Ich habe einen sehr guten Kumpel, der auch in Zürich lehrt und wenn ich da mal bin oder so und werde seinen Freundeskreis dann auch da, ja, ich versuche es dann immer übersetzt zu bekommen.
Ja, es ist
schwierig. Ich begrüße auch alle. Also.
Es ist schwierig.
Integrieren.
Also es geht, glaube ich, dass meine Kumpels aus Deutschland, Familie und so, wenn die hergekommen sind, und ich mit denen unterwegs bin oder mit meinen Kollegen in der Schweiz und dann ein bisschen zusammen unterwegs, dann haben sie schon ab und zu gesagt, es geht, wenn ihr langsam redet. Sobald ihr schnell labert, keine Chance. Null. Ich verstehe kein Wort mehr.
Ja. Guter Punkt, ja.
Ja. Und ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Jonas Friedrich oder Marco Hagemann war. Einer von beiden hat den schönen Satz gesagt im Podcast, Radiomoderation, Radiojournalismus ist die Königsdisziplin des Journalismus, des Moderieren, weil eben, wie du auch schon gesagt hast, du musst den Leuten alles zeigen, was sie nicht sehen. Du musst denen das wie wirklich beschreiben, wo, was, wie. Weil sie sehen es im Gegensatz zum Fernseher halt nicht, sondern sie hören es nur. Das heißt, ich stelle mir das immer so vor, wie wenn du ein Buch liest, dann kriegst du dir ja auch deine eigene Welt, wie das jetzt aussehen könnte und so. bei Romanen und so ähnlich, glaube ich, ist das halt auch, dass du das Bild kreieren musst für die Zuhörer. Und das ist, glaube ich, wirklich Königsdisziplin, ne?
Ja, absolut. Also dieses Bild zu zeichnen, einerseits durch, was weiß ich, Ortsmarken, wo findet das Ganze auf dem Platz gerade statt.
Genau.
Aber auch einen mitzunehmen, diese Situation sprachlich so gewandt zu sein, dass du auch in dem Moment halt wirklich mit durchgehendem Reden die richtigen Worte findest, um dann das Ganze wirklich auch perfekt wiederzuspiegeln, was rechts und links von dir passiert und so. Also schon, also sprachlich auch und vor allen Dingen auch von dem Verständnis her, dass derjenige oder diejenige zu Hause oder vorm Radiogerät in dem Moment das halt nicht sieht, das dann zu transportieren ist schon, boah, also
ist schon
richtig gut, sind da viele richtig, richtig gut.
Ja, definitiv, ganz, ganz großen Respekt vor all denen, die das dann so machen. Ne? Ja. Ich habe die Kommentatoren, die hier zu Gast waren, auch angesprochen auf, zum Beispiel den Hive habe ich angesprochen auf Kahn, die Bayern, auf so legendäre Sätze, die, oder er hat dann auch gesagt, das ist ja kein Satz, aber sonst in dem Moment. Hast du das auch schon mal gehabt, dass du einfach in dem Moment etwas hattest, wo du gedacht hast, das hat jetzt perfekt gepasst, so wie in der Situation, wie ich das beschrieben habe oder wie ich das gesagt, transportiert habe?
Boah, auch eine sehr gute Frage. Also ich, erstmal wüsste ich selber nicht beurteilen zu können, so, oh, yo, war das jetzt ein Moment, den du einfach richtig krass eingefangen hast. Man hat natürlich schon ein eigenes Gefühl dafür. Ich muss sagen, dass ich mir all meine Spiele immer noch mal wieder angucke, um auch selber irgendwie daraus zu lernen und auch ein Gefühl dafür noch mal im Nachhinein zu bekommen, in welchen Momenten ich das aus meiner Sicht dann gut transportiert habe und welchen weniger gut, wo ich dann besser werden kann. Deswegen schon haben wir noch mal mit Abstand oder Tag Abstand noch mal angeschaut und oder angehört. Aber jetzt zu sagen, das war ein Moment, den hast du wirklich überragend getroffen, weiß ich gar nicht. Also ich weiß, ich habe immer noch auch prägnant im Kopf beim Basketball, NBA, mit, damals war noch bei uns Experte, Alexander Vogel, zusammen Cavaliers Celtics war es, glaube ich, Eastern Conference Finals Serie, jetzt boah, muss ich gerade lügen, welches Jahr es war, könnte 2018 gewesen sein. Da hatten wir, also wir hatten sowieso ein sehr gutes Verständnis und Absprache in solchen Momenten oder blindes Verständnis fast, wer wann wie einsteigt. Und das haben wir einen extrem geilen Dreier von LeBron James, glaube ich, wirklich echt gut getroffen. Also ich dann in den Kommentaren in dem Moment, dann haben wir Emotionen stehen lassen und dann steigt er ein mit einer perfekten Analyse und kurz und knackig und dann geht's in die Pause. So, und das war Ulems Timeout. Das habe ich so im Kopf. Das war auf jeden Fall ein geiler Moment. Und ich glaube, wenn er das sich nochmal vor Augen führt, würde er das auch sagen, dass das so ein prägnantes Ding war. Ich weiß nicht, wo ich sonst sagen würde, ich habe es irgendwie gut getroffen. Das geht vielleicht, oder das sollen vielleicht auch andere dann eher besser beurteilen. Das ist ja auch wieder etwas, wo du sagst, erstens macht der Moment oder die Situation. Und ich meine, bei Marcel Reif war es natürlich auch, dass er Momente begleitet hat in der Sportgeschichte, die riesig waren. Ja. So Gleiches gilt für Tom Bartels beim WM-Finale mit Mario Götze Tor oder so.
Götze, Götze, nachher
erinnert sich jeder. Und das ist ja auch, also in dem Moment, das so präzise und perfekt auf den Punkt zu bringen, dass du Jahre danach noch sagst, Mario macht ihn, ist genau überragend in dem Moment und das muss dir in den Kopf schießen, da merkst du einfach auch, was für eine Qualität da einfach am Mikrofon sitzt. Und deswegen würde ich vielleicht gar nicht wagen zu sagen, ich hatte schon so einen Moment, so einen großen Moment oder so und hätte den dann in einer Form getroffen, die das Ganze prägnant werden lassen würde. Ich glaube, im kleinen Rahmen mit Sicherheit habe ich selber auch mal hier und da das Gefühl gehabt, so, jo, das fandst du selber auch gut, wie du das gemacht hast. Aber am Ende des Tages müssen es andere für sich beurteilen und jeder hat da wieder sein eigenes Gefühl für. Aber die Größe des Moments macht es auch aus und ich glaube, solche großen Momente, da wäre vermessen, wenn ich sagen würde, ich hätte schon ähnliche gehabt.
Mir fällt auch gerade, ich glaube, es war Bela Reti, der das kommentiert hat, das Wembley-Finale, Champions League 2003, 13 ein, Bayern, Dortmund. Und das, wie er das Tor der Bayern kommentiert hat, Ribéry, Robben, jetzt macht er ihn. Irgendwie so hat das, glaube ich, gesagt.
Aber, also ich weiß, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, müsste es auch Ralf gewesen sein, der für
ZDF irgendwie auf jeden Fall kommentiert hat.
Ich glaube, ZDF war Rita.
Es könnte auch einfach ein Freak gewesen sein, nicht, aber ich. Das ist eine gute Frage.
Das ist jetzt peinlich. Wenn das Herr Ralf ist, kriege ich Ärger.
Also ich denke mal, das ist zwei Sender.
Ja, wahrscheinlich hat er der Ralf wahrscheinlich bloß Sky vielleicht gemacht und im Free TV ZDF dann Bela Riti. Das könnte sein, ja. Ja. Aber auf jeden Fall, das sind so die Dinger, die einem auch bleiben. Und gerade wenn man so wie ich den Berufswunsch Sportkommentator, Sportjournalist hat, dann merkt man sich das natürlich so Dinge, ne? Die bleiben einfach, ne? Die bleiben.
Also ich würde jetzt einfach mal sagen, sonst dass du recht hast mit Bela Riti im ZDF und ich recht habe mit Marcel Ralf bei Sky und das sein, haben sie es beide gemacht.
Genau, oder?
Ich glaube sowas. Also ich meine zumindest, dass ich auch Marcel Ralfs Stimme da noch prägnant im Kopf habe.
Ich glaube, ich habe damals der Witz ist, das Lustige ist, ich bin ja auch riesen Bayern-Fan seit 25 Jahren mindestens. Ich glaube, das erste Spiel, das ich geguckt habe, war eins der schlimmsten Spiele für Bayern 99 gegen Manchester United, Champions League-Finale. Damals 2012 und 13 sind sie ja zweimal im Finale gewesen. Einmal das Finale de Rome, was sie verloren haben, und dann 2013. Und beide Spiele habe ich mit Kumpels in der gleichen Bar geguckt. Mit den gleichen Kumpels in der gleichen Bar, nur mit komplett anderen Emotionen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Bar ZDF lief. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, Bela Riti im Kopf zu haben. Aber
das kann auch mit Sicherheit sein. Ja. Ich weiß auch, dass es zwei Sender übertragen haben, Free TV und Pay TV. Und beides.
Wahrscheinlich beides sind
große Namen in Sportkommentatoren, Fernsehen oder generell im Sportbereich. Dass die beide das Finale kommentiert haben, ist auch absolut gerechtfertigt.
Absolut, absolut. Definitiv, ja. Ja, kommen wir langsam zum Abschluss. Wir haben uns echt ein bisschen verquatscht, aber ich war super, war cool. Ist ja schön. Gibt es etwas, ein Event, etwas, was du dir vorgenommen hast in deiner beruflichen Karriere, was du unbedingt mal machen willst?
Nee.
Nicht.
Also ich bin irgendwie nicht so rangegangen und habe gesagt, so, ich muss jetzt irgendein Finale kommentieren oder so. Sondern ich bin in dem Stadium zu sagen, ich freue mich über jeden Einsatz, den ich habe. Und wenn es geile Spiele sind, noch mal mehr. Logischerweise, aber ich freue mich eigentlich über jedes Spiel und es hat sich irgendwie immer so entwickelt. Also ich durfte schon so viele so tolle Spiele kommentieren oder auch generell einfach begleiten irgendwie oder durfte da sein. Und das, also im Basketball, ich nehme mich einfach an, also wir waren einfach bei den letzten beiden Spielen von Dirk Nowitzki in der Halle.
Geil.
Und bei seinem letzten Heimspiel, bei seinem letzten Spiel generell in San Antonio, es ist schon irre, also oder als Reporterin oder für Interviews in einem kleinen Team sind wir während der NBA Finals mitgereist. Es ist schon, wenn man sich das alles so überlegt, sind das einfach schon so viele so geile Momente. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ich glaube, es ist einfach nicht etwas, wo man sagen kann, hier ist der Weg und das muss das Ziel sein oder so. Ich freue mich, jedes Wochenende vorbei sein zu dürfen. Und das ist ja auch nur so lange der Fall, bis die Leute irgendwann nicht mehr so dolle finden. Und das kann schneller passieren, als man sieht, dann vielleicht auch. Deswegen immer wieder versuchen, das Bestmögliche zu geben. Und solange es weiterhin so geht, ist wunderbar. Und was dann bei rauskommt, kommt bei raus. Und es ist eigentlich auch egal. Also, ob es jetzt, also ich meine, ich darf Bundesliga kommentieren. Das war für mich immer in extrem weiter Ferne. Also, das war früher ein Traum oder generell ein Traum. Und eigentlich gar nicht ein Traum, weil träumst du etwas, was eigentlich so surreal ist. Also das ist ja auch schon wieder so eine Geschichte, die so weit weg ist, die du eigentlich gar nicht so glauben kannst, dass das irgendwann mal passiert. Was ist passiert, ist für mich eigentlich schon die Erfüllung von so viel. Also dementsprechend. Seht dem Ganzen relativ gelassen entgegen.
Entlassen hoffentlich nicht, ne, aber.
Hoffentlich nicht.
Hey Frederik, vielen, vielen Dank für das coole Gespräch über dich, über deine Leidenschaft über sehr gut über Radio und auch Kassettenaufnahme-Kickschichten. Das hatten wir echt noch nicht. Hatte ich echt noch nicht im Podcast. Hat mir mega, mega Spaß gemacht. Hoffe dir auch. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Total viel Spaß gemacht. Danke dir, Mirko.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast. Re-Evolution.